grab a taco, please, man. I'll be right back.
So, Pusher, da sind wir wieder. Herzlich willkommen. Ich musste vorher mit Edik sagen, hey Edik, wir müssen jetzt aufhören reden und anfangen aufzunehmen, weil wir schon die ganze Zeit voll im Gespräch waren. Ihr seht's, links von mir hockt Edik. Edik, herzlich willkommen. Danke vielmals, dass du dir die Zeit nimmst.
Sehr gerne.
Genau, ich habe ihn schon vor ein paar Monaten gefragt und so, ja, wann machen wir und so weiter und so fort. Und er hat gesagt, ja, komm, im neuen Jahr machen wir. Und da bin ich. Dann sind wir da nach seinem Militärdienst. Let's go.
Sehr gut.
Geht's dir gut?
Super, ja.
Warst du schon beim WEF?
Ich war eingesetzt beim WEF. Ich war in Alpnach als Nachrichtenoffizier für die Lufttransportabteilung 3 und war da im Bereich vom Nachrichtendienst tätig. Musste da für unsere Bodentruppen, die Nachrichten verarbeiten, die reingekommen sind, ja, und die dann unserem Kommandanten präsentieren, so dass er seine Entscheidungen
treffen konnte,
genau.
Ah, cool. Aber ja, spannend, daher nicht so, weil lief nicht so. Aber ich fand schon krass. Ich meine, wir hatten echt hochkarätige Leute da am WEF. Ich meine, es war, glaube ich, sicher für euch nicht so einfach.
Es war dieses Jahr war sehr herausfordernd für uns, weil gerade die zwei hochkarätigen Gäste aus China und der Ukraine zu Besuch waren. Und das sind völkerrechtlich sehr geschützte Personen.
Ja.
Und das war für uns speziell herausfordernd, weil vor allem so die Zusammenarbeit mit der Polizei musste da zu 100% stimmen, weil man musste mit der Polizei Absprachen treffen im Bereich von Transport von diesen Personen und Personenschutz im Allgemeinen und auch der Schutz vor allem für unsere eigenen Truppen. Das war auch sehr, sehr interessant.
Sicher entspannend und interessant.
Ja.
So eine Side-Story, ich war letzte Woche, wo noch im WEF war, stand ich so in den Hotel- oder Indien-Standplätzen und so und dann schaue ich rechts rum so, hey, United States of America, einfach das Flugzeug vom Blinken ist einfach so neben uns enteist worden. Ja. Dann ist so, wow, ja, mal gewinkt, aber ich glaube, die haben ihn nicht gesehen.
Ja, aber Zürich war sicher zu dieser Zeit für die Spotter ein Riesenmecker.
Ja.
Was wir gehört haben. Aber auch unsere Standorte, auch in Alpnach haben wir sehr viele Spotter gehabt.
Ah, schon?
Ja, und Dübendorf vor allem, wegen den Privatjets.
Den Privatjets
natürlich. Wegen den Helikoptern von uns.
Also ja, das ist viel Money gemacht worden.
Ja, ja, definitiv.
Aber jetzt wollen wir sicher nicht über das Militär reden die ganze Zeit, sondern es geht um dich. So, ey, Edik, wer bist du? Was hast du vor der Fliegerei gemacht? Wie war dein Weg? Erzähl mal eine Runde.
Ja, aufgewachsen bin ich in Haslen, in Appenzell.
Appenzell?
In der Ostschweiz.
Nice.
Also fernab von jeglichem Flughafen oder Flugplatz. Also das nächste von uns war eigentlich der Altenrhein.
Ja.
Und nichtsdestotrotz hat mich irgendwann die Fliegerei gepackt. Wir hatten auch Stammgäste bei uns und unter den Stammgästen war ein Kapitän von der Swissair.
Ah, cool.
Und der war immer ein guter Kollege von unserer Familie und der war für mich immer so ein bisschen ein Idol. Und für mich war damals eigentlich immer klar, ich möchte zur Swissair. Auf den MD-11, das war immer mein Lieblingsflieger.
Ja, du fragst, war immer MD-11, immer krass. Ja. Zahl immer MD-11, war krass, krass.
Oder? Das war immer bei mir war das immer hoch im Kurs und dann habe ich während der Schulzeit habe ich das Spotten so ein bisschen für mich entdeckt.
Ah, cool.
Und war dann eigentlich so gut wie jedes schönes Wochenende war ich dann auf dem Flughafen Zürich zum Spotten. Habe dann auf dem Flughafen auch eine gute Community aufbauen können mit Kollegen und unter anderem mein bester Kollege, der jetzt auch mit mir zusammen bei der Edelweiß fliegt.
Cool.
Wir haben da wirklich so ein bisschen zusammen haben wir uns den Weg ins Cockpit gebannt. Und das war für mich eine coole Zeit, eine lehrreiche Zeit. Wir haben viel über die Fliegerei gesprochen. Mhm. Wir waren zusammen unterwegs in ganz Europa. In London waren wir viel zum Spotten. Auch in Rom, Madrid, Frankfurt. Also wir haben da wirklich zusammen Gruppenausflüge gemacht. Und das war für mich eigentlich ein wichtiger Punkt, mich austauschen zu können mit Gleichaltrigen und mit denen zu fachsimpeln über die Fliegerei. Und da war eigentlich das Planespotten war eigentlich im späteren Teil von der Fliegerfotografie war es eigentlich nur noch nebensächlich. Also die Hauptsache war mit den Kollegen
zusammensitzen. Ja, nice.
Und mit denen.
Aber das, ich habe sowieso das Gefühl, auch jetzt, wenn ich auf Instagram so spotte, das ist wirklich so ein bisschen wie so eine Community,
denke ich,
oder?
Definitiv.
Oder? Also ich kenne jetzt ein paar, also ich bin jetzt nicht mega eng oder so, aber trotzdem, dass sie wirklich sich treffen und zusammen was machen und so, das ist wirklich, also ist cool zu sehen, oder? Dass
es ist sehr wichtig, weil durch das wächst die Community und man tauscht sich aus, man knüpft neue Kontakte und irgendwo tut sich vielleicht für den einen oder anderen ein Tor auf.
Ja, klar.
Und das ist sehr wichtig.
Connections sind alles.
Genau.
Hey, was ist mir kurz, kurze Ding, was mir aufgefallen? Ich habe die Anfangsfrage vergessen. Oh. Egal. Hey, sorry, du mal vorspulen, die Anfangsfrage kommt jetzt, gell? Eigentlich normalerweise kommt es am Anfang. Ja. Sorry, bevor du weitermachst, wollte ich nicht unterbrechen, aber
kein Problem.
Einfach kurz, mit welchem Prominenten würdest du gerne einen Tag lang tauschen?
Tauschen? Das ist eine gute Frage. Mit welchem Prominenten würde ich gerne? Ich würde mal sagen, im Vorfeld wäre das wahrscheinlich mit Tom Cruise.
Das habe ich gedacht. Ja.
Das wäre wahrscheinlich Tom Cruise, und zwar an dem Tag, an dem er die ganzen Szenen gedreht hat mit dem F-18.
Ah, geil.
Das wäre schon, also mal so ein Kampfjet fliegen zu können, das wäre schon cool.
Er durfte
für die Filmszene.
Die Filmszene durfte er. Er hat ja alles selber gemacht, der kranke Typ.
Ja. Und das wäre schon was. Also, ja, das wäre schon immer noch ein Traum.
Du hast mir gerade die Antwort geglaubt, weil ich hätte auch Tom Cruise gesagt. Ich glaube, jeder Pilot wird sagen, Tom Cruise.
Ich glaube, in der Fliegerei wäre das schon ein Highlight. Ja.
Geil. Cool. Ja, wann gibt es noch Cooles noch? Ah, vielleicht mit einem Fußball oder so. Weiß doch nicht. Also ich bin halt Fußballfan. Oder nein, oder vielleicht mit so einem NFL-Star oder so, weil ich schaue gerne NFL. So kein Patrick Mahomes oder so vielleicht. Nein, ich weiß auch nicht. Anyway. Sorry, ich wollte ja nicht weiter unterbrechen mit deinem Ding. Also du warst in der Sportler-Community, dort in der Schulzeit hast du das alles aufgebaut und danach ging es weiter. Hast du eine Lehre gemacht, oder?
Ich habe eine Berufslehre gemacht. Ich habe mich da im Vorfeld so ein bisschen informiert, wie so ein bisschen der beste Werdegang für die Fliegerei ist, und dann hat mir da damals in der Berufsschule, also beziehungsweise in der Sekundarschule, hat mir so Berufswahlfach, und da bin ich dann so ein bisschen auf den Beruf Polymechaniker gestoßen. Und das hat mich sehr interessiert, weil das Handwerkliche dahinter und vor allem auch die Möglichkeit, auf den Beruf aufzubauen, die mir damals schon gesagt wurde. Und dann habe ich mich da bei 2, 3 Firmen beworben und konnte da eine Schnupperlehre machen. Und bei der zweiten Firma hat es mir so gut gefallen, dass ich gesagt habe, wenn ich da die Stelle bekomme, dann nehme ich die. Und dann.
Aber es sind wir immer noch in der Ostschweiz.
Genau, okay. Genau. Das war in St. Gallen.
Ja.
Ich habe da in einer kleinen Medizinalbranche habe ich da meine Lehre machen können,
cool.
In einem kleinen Betrieb.
Ja.
Und das war super, weil es war sehr familiär. Und mein Lehrmeister, der war für mich auch so ein bisschen wie ein Mentor. Ich habe immer noch einen sehr intensiven Kontakt zu
ihm. Cool.
Und der hat mich da wirklich durch diese Lehre durch gecoacht und gefördert. Und ich habe danach, war ich dann noch ein Jahr tätig in diesem Betrieb, weil ich habe in der Zwischenzeit habe ich die Aushebung fürs Militär gemacht, und da wollte ich unbedingt nach Payern zu den Fliegersoldaten.
Ja, natürlich.
Und da wurde mir dann gesagt, ich muss noch ein Jahr warten. Und dann habe ich gesagt, gut, ich warte noch freiwillig ein Jahr.
Ja.
Hauptsache, ich komme zu den Fliegersoldaten.
Ja, klar.
Weil das war für mich dann so ein bisschen der erste Kontakt direkt zu der Fliegerei.
Hast du irgendwann noch Sphäre gemacht gehabt oder so?
Ich war so ein bisschen ein Lazy Ass. Ich hatte immer ein bisschen Angst vor der Selektionsprüfung.
Ja.
Und habe die dann ganz ehrlicherweise verschwitzt.
Ah, wirklich?
Ja, ich habe die Grundselektion habe ich verschwitzt, und das möchte ich auch allen mitgeben, allen Zuhörern. Lehnt euch rein, strengt euch an und traut euch, bewerbt euch und macht die Selektion. Weil zu spät kommen ist nicht gut.
Also spät kommen.
Probieren ist das Wichtigste. Und egal wie es rauskommt, es ist eine Erfahrung. Und ich habe das damals, leider habe ich die ein bisschen versäumt.
Okay.
Aber ich habe dann nach dem Jahr, wo ich dann in dem Lehrbetrieb noch arbeiten konnte, habe ich dann den Militärdienst gemacht, die Rekrutenschule in Payern, wurde da als Fliegersoldat ausgehoben. Und habe danach eben die Offizierschule noch gemacht, wegen der Spezialfunktion.
Ja.
Und habe dann nach dem Militärdienst, habe ich dann als Quereinsteiger die Militärpiloten-Selektion.
Ah, schon, das gerade als Quereinsteiger, genau. Das habe ich nicht gewusst.
Genau, okay. Man kann als Quereinsteiger die Militärpiloten-Selektion noch machen. Die Bedingungen heute sind mir nicht mehr ganz klar, aber damals, als ich die Quereinsteiger-Selektion gemacht habe, mussten die Bedingungen erfüllt sein. Man musste Maximum 26 Jahre alt sein.
Ja.
Man musste die Offizierschule abgeschlossen haben, eine Berufsmaturität haben Und dann konnte man sich für die Selektion bewerben.
Auch ohne PayPal oder so?
Nein, das PayPal. Stimmt, das PayPal war auch noch eine Bedingung. Man musste ja bereits das PayPal
haben. Hast du das PayPal
irgendwo gemacht? Ich habe dann das PayPal habe ich direkt nach dem Militärdienst gemacht,
ja.
Weil ich habe gesagt, ich möchte in die Fliegerei so einsteigen mit der Privatpilotenlizenz. Und konnte mir dann auch ein bisschen Geld zusammensparen während der Offizierschule.
Ja, klar, auf jeden Fall.
Während dem Militär. Und habe danach dann... habe ich mich dann mal ein bisschen hingesetzt und habe gedacht, wo soll ich jetzt meine Privatpilotenlizenz machen? Ja. Soll ich sie in der Schweiz machen oder soll ich ins Ausland gehen, nach Amerika? Weil mein Onkel hat mir das so empfohlen. Und dann habe ich gedacht, nee, ich möchte in der Nähe bleiben,
ja,
weil ich möchte die Schweiz mit der Fliegerei kennenlernen und entdecken. Und
schau nicht die Mais, ja.
Ja, und vor allem eben die Alpeneinweisung. Wenn du eine Alpeneinweisung hast, dann bist du, meiner Meinung nach, bist du wirklich gut aufgestellt.
Ja, klar, auf jeden Fall.
Auch wenn du international fliegen gehst.
Alpen sind immer, wenn du so einen Grand Bon Tag hast, wo du über die Alpen noch Locarno Pizza essen kannst, ist schon, aber die könnte auch tricky sein, ja, wegen den Winden und so. Das finde ich auch, man braucht sich, auf jeden Fall.
Ja. Definitiv. Und das war dann bei mir so ein bisschen der Gedanke, wo ich gesagt habe, gut, ich möchte in der Nähe bleiben und habe dann von meinem Wohnort, wo ich gewohnt habe in Appenzell, habe ich mich dann entschieden, zum in Sitterdorf-Bischofzell die Grundausbildung zu machen, das PayPal, und bin da eines schönen Tages mal hingefahren und dann war per Zufall war der Cheffluglehrer dort mit dem Flugblattchef und ich bin da so ein bisschen herumgestöbert und die haben mich da direkt angequatscht. Ob ich Interesse habe zu fliegen.
Mhm.
Und dann habe ich so gesagt, ja, würde ich eigentlich gerne. Und dann hat der Fluglehrer gesagt, gut, hast du Zeit, kannst gleich einsteigen.
Ah, wirklich?
Und das war so ein bisschen der Moment, da war ich so ein bisschen nervös, weil ich habe gedacht, unvorbereitet, ohne Kenntnisse. Ich kannte die Cessna 150 bis dahin einfach nur als Fluggerät.
Gesehen, oder? Also.
Ja. Und dann habe ich gedacht, ja gut, ich gehe mal mit ihm so auf den Schnupperflug. Und dann sagt er mir gleich zu Beginn, ja, du sitzt links. Und das war dann der Moment, wo ich dann wirklich nervös wurde.
Ah, schon.
Dann hat er mir gesagt, gut, einsteigen, hier ist die Checkliste, jetzt los.
Also wirklich direkt ins eiskalte Wasser reingeworfen.
Eiskalte Wasser, ja.
Oh.
Ja. Aber das war für mich war das der Moment, wo ich gesagt habe, ich will das und das ist wieder ein weiterer Baustein auf dem Weg zu meinem Kindheitstraum.
Ja.
Und dann, als wir wieder zurückgekommen sind, hat der Fluglehrer gesagt, ja, er merkt, dass wirklich das Talent ist da. Und,
cool.
Und es würde ihn freuen, wenn ich mit ihm zusammen die PayPal-Ausbildung machen würde. Und das Gute, also ich würde jetzt mal sagen, auch wieder ein weiterer positiver Punkt war, dass mein Fluglehrer dort in Sitterdorf, der war früher auch Linienpilot.
Ah, natürlich.
Das heißt, er hatte schon einen großen Rucksack mit Flugerfahrung in der Linienfliegerei.
Das ist so wertvoll, finde ich jetzt.
Sehr, sehr, sehr wichtig. Und er hat mich damals dann gefragt, willst du, Anführungszeichen, nur Privatpilot bleiben oder willst du weitergehen in die Linienfliegerei? Ja. Und dann habe ich ihm direkt gesagt, ich möchte meinen Kindheitstraum erfüllen und Pilot werden, Linienpilot. Und dann hat er gesagt, gut, aber dann darfst du aber auch nicht betupft sein, wenn ich dich ab und zu mal wegen Sachen kritisiere, die eigentlich per se schon gut sind.
Das haben mir viele Fluglehrer gesagt, wo ich hatte, die sagen, okay, du willst jetzt Linienpilot werden, okay, ich tue dich aber sicher nicht bewerten wie ein normaler PayPal-Schüler, wo das nur macht.
Genau.
Das habe ich gesagt, so mega unfair. Ja. Aber jetzt im Nachhinein bin ich dankbar dafür, dass sie gesagt haben, so, ey, ich bewerte dich sicher nicht wie ein normaler Ding. Ich hab bei dir andere Maßstäbe. Und
dann
damals hat mich angeschissen, so, nee, wieso jetzt, Mann? Ja. Aber jetzt im Nachhinein denke ich mir, ey, das war mega wertvoll, was sie mit mir gemacht haben. Und also bei dir in dem Fall auch. Ja.
Ja, also bei ihm war so ein bisschen der Grundsatz, train hard, check easy.
Ja.
Und das hat mich wirklich weitergebracht.
Das ist ein guter Folgentitel. Train hard, check easy.
Ja, das war wirklich so ein guter Punkt, weil da war wirklich auch bei einer Crosswind Landing, wo er bei einem anderen Privatpiloten gesagt hätte, ja, komm, ist gut so, hat er bei mir gesagt, nee, der Fuß, der war nicht gut, das machen wir nochmal.
Mhm.
Das hat mich wirklich weitergebracht. Und ich habe da wirklich sehr Freude gehabt an der Fliegerei dort auf dem Flugplatz Sitterdorf. Ich habe dann nach dem Abschluss der Privatpilotenlizenz dort habe ich auch gleich noch die Umschulung auf die 172 und 182 gemacht.
Oh, cool. 182 hat ein bisschen mehr Power.
Die hat ein bisschen mehr Dampf. Und vor allem kannst du deinen Sitterdorf auch zu viert starten, weil Sitterdorf hat ja bekanntlich die zweitkürzeste Graspiste der Schweiz mit 480 Metern.
Uff.
Und da muss man den Kopf beieinander haben, wenn man da fliegen geht.
Ja.
Vor allem auch, wenn es dann ein bisschen herausfordernd wird mit dem Wetter.
Mhm.
Da muss man wirklich gute Flugvorbereitungen machen und sich bewusst sein, ja, wie die Verhältnisse am Tag sind.
Jetzt nochmal kurz vor letztens, ich bespreche das immer wieder so, wir haben ja vorher darüber gesprochen, willst du weiterfliegen gehen? Ich finde ganz ehrlich, sowieso die 12 Stunden, wo du brauchst als 2 Jahres und PPL-Aufnahme reichen niemals. Also du
definitiv.
Musst, also, ja. Aber ich denke so, wenn ich jetzt in meinen Job einen Flug vorbereiten gehe oder so, oder 4 Legs vorbereiten gehe, keine Ahnung, Mailand, Brüssel und so, dann gehe ich daher. Aber wenn ich jetzt wieder müsste einen PPL-Flug vor oder einen VFA-Flug vor, dann denke ich mir so, was, das ist ja, was wir früher alles vorbereiten mussten dafür. Und jetzt in der Linienflieger, ja, schauen wir es an, wir schauen das Wetter an, schauen den Noten an, Fuelzahlen, okay, wie viel müssen wir mitnehmen, ist einfach alles so, wie so kompakt, aber dort, okay, musst du das schauen, die Karte noch, die Webcam noch anschauen, das war noch der, das ist ja.
Aber ich finde es als Ausgleich, vor allem jetzt noch, neben der Linienfliegerei, finde ich es als Ausgleich eine
sehr gut,
also für mich eigentlich so ein bisschen eine Entspannung.
Ja.
Weil du hast ein bisschen weniger Druck dahinter. Also ich meine, bei der Linienfliegerei hast du den zeitlichen Druck.
Ja, klar.
Und wenn du privat fliegen gehst, dann kannst du dir sagen, heute mache ich mir einen schönen Tag, ich nehme den Flieger, ich fliege nach Sahnen, ich fliege nach Locarno. Und da kannst du wirklich die Zeit nehmen, kannst dich hinsetzen, kannst dich auseinandersetzen mit all den Themen, die du brauchst, um fliegen zu gehen. Und ich finde, das ist für mich immer so ein bisschen, so ein schönen Entspannungstag, wenn ich da fliegen gehen kann.
Mhm. Nice.
Und das,
nice.
Das ist für mich immer noch ein super Ausgleich. Ich kann es verstehen, wenn viele Piloten sagen, nee, wenn ich beruflich schon fliege, dann habe ich nicht noch Bock, privat auch noch den Aufwand zu betreiben. Mhm. Aber für mich ist das jedes Mal, wenn ich in den Flieger steige, ist das
mega
für mich
cool. Cool.
Positiv. Ja.
Yes. Und jetzt, du hast noch das PPL gemacht, abgeschlossen wahrscheinlich.
Genau.
Sind wir sicher.
Ich habe das PPL abgeschlossen und habe dann parallel dazu habe ich mich bei der SR Technics beworben in Zürich auf dem Flughafen und habe da dann im Anschluss die Stelle bekommen als Hydraulikmechaniker auf dem Airbus. Also ich war dann Fachspezialist im Bereich Hydraulik für die Flugansteuerungskomponenten, Ailerons, Rudder, Spoiler und alle die Komponenten am Flieger.
Hast du den Hund zum Bellen gebracht beim Airbus? Oder die PTUs?
Ja, genau. die PTUs, das waren so 2, 3 verschiedene Fachbereiche bei uns in der Abteilung und die einen haben eigentlich nur die Pumpen überholt.
Ja.
Und das, bei denen hat es dann auf dem Prüfstand auch so geheult.
Ja.
Und bei uns war es dann lediglich einfach, waren es dann wirklich nur die Flugansteuerungskomponenten.
Also nochmal kurz zum Sagen, die PTU ist die Power Transfer Unit oder in der Hydraulikabteilung. Das, wenn ich in Airbus fliegt, ist ja, tönt er immer so,
genau.
Ein bisschen besser, ich kann es nicht nachmachen.
Das
aber
typische Airbus-Geheule.
Ja, genau.
Und das war wirklich ein weiterer guter Einstieg in die Fliegerei. Also ein bisschen, um hinter die Kulissen zu blicken, weil ich habe mir von Anfang an gesagt, ich möchte nicht direkt Linienpilot werden, ich möchte zuerst als Mechaniker so ein bisschen.
Wow, das ist sehr weise, also sehr mega, mega gute Gedanke dahinter.
Ja, weil ich für mich war eigentlich immer das Handwerkliche, das Mechanische war für mich auch noch sehr wichtig.
Mhm.
Und ich konnte dort wirklich die 2 Jahre, wo ich bei der SR Technics war, konnte ich wirklich gute Einblicke gewinnen, so ein bisschen in die Linienfliegerei. Und habe dann nach 2 Jahren bei der SR Technics, habe ich dann das Angebot bekommen, nach Malaysia zu gehen und dort den neuen Komponentenshop aufzubauen.
Oh, nice.
Und am Anfang war ich so ein bisschen hellhörig, habe gesagt, ja, wäre noch eine Möglichkeit, wäre noch eine Chance. Aber als ich dann gehört habe, dass sie den Standort Zürich schließen, habe ich gedacht, ja, ich gehe dorthin, ich bringe mein Know-how weiter, aber was passiert danach?
Ja,
habe ich danach noch einen Job in der Schweiz oder muss ich dann in Malaysia bleiben? Und das war dann für mich der Moment, wo ich gesagt habe, nee, ich möchte noch eine andere Dimension kennenlernen. Und das war noch lustig, weil bei uns war ein Experte vom FOCA war bei uns und hatte bei uns ein Audit. Und der war bei mir an meinem Werkbank, ich war da am Arbeiten und habe mir ein bisschen auf die Finger geschaut. Und dann habe ich ein bisschen geredet miteinander und er hat mich auch so ein bisschen gefragt, ja, wie gefällt es dir so hier? Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe so ein bisschen gemischte Gefühle mit dem ganzen Auslagern von unserem Know-how.
Mhm.
Und dann hat er gesagt, wenn du ein bisschen frischen Wind willst, dann schau doch mal auf der Homepage Bund die Stelle.
Mhm.
Die haben auch immer wieder interessante Stellen ausgeschrieben. Und das war dann für mich der Moment, wo ich gedacht habe, ja gut, wie wäre es mit Helikoptermechaniker?
Oh, krass.
Und dann habe ich per Zufall habe ich dann wirklich noch am selben Abend zu Hause, habe ich auf der Homepage, habe ich dann gesehen, dass der Flugplatz Alpnach sucht noch 2 Mechaniker mit Base Dübendorf als Helikoptermechaniker und Loadmaster.
Mega geil.
Ja.
Geil.
Das war dann für mich so ein bisschen der Moment, wo ich gesagt habe, gut, ich breche meine Zelte ab und probiere mal was Neues.
Ja, klar.
Und habe dann die Stelle bekommen und das waren zwei sehr interessante Jahre dort.
Kann ich mir vorstellen. Ja. Sehr vor. Vor allem Loadmaster und so.
Das war mega cool.
Ja.
Ich konnte dort auch im Rahmen von WEF, war ich dann nicht militärisch, sondern zivil angestellt.
Ja.
Und durfte dann auch als Zivilangestellter durfte ich auch völkerrechtlich geschützte Personen fliegen.
Mhm.
Also ich hatte als Loadmaster bei mir auch den mexikanischen Präsidenten an Bord, den französischen Präsidenten.
Ach so.
Und das war noch interessant, weil ich hatte dort wirklich eigentlich kurz die Möglichkeit, mich mit diesen Personen zu unterhalten.
Cool. Ja, nice.
Das war sehr interessant.
Sehr, kann ich mir vorstellen. Ja. Nice, nice.
Und ein sehr, 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 sehr cooler, eine coole Funktion, die ich dort hatte, war als Loadmaster im Bereich Search and Rescue.
Ah, wow. Okay.
Das heißt, das Schweizer Militär bietet ja das Search and Rescue in der Schweiz.
Ja.
Sie haben die Luftwaffe hat 24/7 das ganze Jahr durch, haben sie Picketdienst,
ja,
mittwochs bis mittwochs. Und das sind immer andere Flugplätze. Also einmal ist es Payern, dann ist es Alpnach, dann ist es Dübendorf.
Ja.
Und das rotiert immer. Und wenn du da eine Woche Picketdienst hast, dann ist es bei mir sehr viel vorgekommen, dass ich da in der Nacht gerufen wurde.
Ah, schon? Zum Leute zu suchen?
Vermisste Personen zu finden.
Ja. Ah, wirklich? Also beziehungsweise als Loadmaster wahrscheinlich die ganze Zeit rausschauen eigentlich,
genau,
weil die zwei,
genau,
vorne fliegen,
genau,
und du schaust raus.
Genau.
Ah, krass.
Also wir waren eine Standard-Crew in einem Search and Rescue Super Puma sind 6 Personen. Das sind 2 Piloten, das sind 2 Loadmaster und dann ist ein Fleer Operator, der die Kamera bedient, mhm, die Infrarotkamera bedient, und normalerweise ist da noch ein Polizist dabei.
Okay.
Ein fliegender Einsatzleiter.
Ja.
So in dieser Kombination sind wir dann sehr viele Personen suchen.
Also ich habe gar nicht gewusst, dass man in der Schweiz so viele Personen suchen,
ja,
muss.
Also es waren vorwiegend Wanderer.
Ah, ja, klar, auf jeden Fall. Ja.
Auch viel
in den Bergen natürlich.
Ne? Genau, oder auch Pilzsammler, die da irgendwo abgerutscht sind und verunfallt sind. Leider mussten wir auch viel die Leute totbergen.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass man diese Personen auch findet.
Ja, auf jeden Fall. Also und, was ist der Unterschied zwischen denen und zum Beispiel Rega oder Ärzte?
Die Rega hat diesen Kompetenzbereich in den letzten paar Jahren erst aufgebaut.
Das heißt, okay.
Vorhin hatten sie noch gar nicht die Möglichkeit, mit Flierkamera zu fliegen, weil sie hatten noch gar keine. Und jetzt ist es so ein bisschen ein Zusammenspiel.
Das heißt,
wenn die Rega keine Kapazität hat und keine Zeit hat, beziehungsweise wenn sie anderweitig im Einsatz sind, dann wird immer noch die Luftwaffe gerufen.
Mega spannend.
Für Search and Rescue Dienst.
Nice.
Das waren zwei sehr interessante und lehrreiche Jahre.
Ja.
Und irgendwann, ich weiß noch.
Hast du gesagt, die Zeit tickt wahrscheinlich.
Ja, es war nicht mal ich direkt, meine Freundin.
Ah, wirklich?
Meine Partnerin, sie hat mir so ein bisschen einen Arschtritt gegeben und hat gesagt, hey, wenn du deinen Traum verfolgen willst, dann bleib dran,
ja,
mach das jetzt.
Ja.
Und ich bin ihr für das, werde ich mein Leben lang dankbar sein, dass sie mir gesagt hat, und jetzt häng dich rein.
Man braucht gute Frauen an der Seite, ja, habe ich auch gemerkt.
Das ist sehr wichtig.
Ja.
Und ich habe dann die Bewerbung eingereicht bei der SAT. Und ja, wie es halt schon im Vorfeld von vielen Kollegen gesagt wurde, ja, es ist schwierig und ja, sie nehmen halt nur sehr wenige. Aber das ist auch wieder so ein Punkt, den ich allen weitergeben möchte. Einfach probieren.
Einfach
sauber darauf vorbereiten, mit einer positiven Einstellung dorthin gehen.
Ja.
Und einfach sein Bestes geben.
Sage ich einfach nur Amen dazu.
Ja.
Kann ich 100% unterschreiben. Ja. Sehr gut. Also
einfach
alles geben.
Vorbereiten.
Ja.
Und ich weiß noch, ich habe mir immer so ein bisschen, ich habe mir so eine Tagesroutine, habe ich mir dann angelegt, als ich da in die Selektion ging, morgens mit aufstehen und auf dem Weg zur Selektion, habe ich mir immer so ein bisschen den gleichen Weg, die gleiche Musik, so ein bisschen, um mich ein bisschen einzustellen.
Ja, nice.
Und ja, um ganz ehrlich zu sein, nach jeder Selektion bin ich nach Hause gekommen und habe gedacht, ja,
ich weiß nicht,
hat es jetzt gereicht oder nicht? Und dann kam jedes Mal ein Brief mit der positiven Meldung.
Nice.
Und das war für mich dann wirklich ja, die Freude war immer größer und größer und dann am Schluss, als es geklappt hat, da ist mir wirklich ein Riesenstein vom Herzen
gekommen. Nice. Kommen, ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist schon Druck. Also, es ist wirklich ein mega Druck. Ja. Wenn man nicht weiß, ja, dass es so dein Traum hängt so wie so an einer Entscheidung. Ja, und dann genau, denkst du so, du weißt schon, nein, was sag ich? Ja, genau, ja, ja.
Aber das war dann wirklich, das war für mich, ich weiß noch, der Tag, das war wie wenn es gestern wäre. Wir waren im Schießtraining,
ja,
im Brünig,
ja,
in der Indoor-Schießanlage, ja, mit der Luftwaffe. Und ich wusste, dass ich an diesem Tag den Bescheid bekomme, ob ich die Zusage habe für die Ausbildung oder, ja, nicht.
Die arme Zielscheibe dann.
Das war das eine. Aber das andere Problem war, die Schießanlage war im Berg drin. Das heißt, ich hatte kein Telefonempfang.
Ah, du hast kein Netz.
Das heißt, ich habe meinen Instruktor, ich habe ihn alle 15 Minuten habe ich ihn genervt. Hey, ich muss kurz rausgehen.
Ja.
Und irgendwann hat er gesagt, ja, weißt du was?
Bleib du's.
geh einfach jede halbe Stunde kurz raus. Du musst dich nicht wieder abmelden, ja, weil du gehst mir auf den Sack. Und dann kam am Nachmittag das Telefon und ich bin dann reingerannt und habe die Pistole bei ihm auf die Bank gelegt und habe gesagt, ich kündige. Und er war dann ein bisschen verdutzt und hat dann nicht gewusst, wieso. Und dann habe ich gesagt, ja, ich darf die Ausbildung machen.
Geil.
Und dann hat wirklich meine ganze Belegschaft, meine Arbeitskollegen, die haben alle gejubelt und hatten alle Freude mit mir.
Sehr cool, sehr geil. Wirklich, das war, sehr schön.
Ja.
Sehr schön.
So einen Tag vergisst man dann nie.
Nein, vergisst man wirklich nie.
Ja. Und dann durfte ich dann die Ausbildung anfangen mit der PK-316.
Mhm.
Und es war eine intensive Zeit. Es war eine strenge Zeit.
Mhm.
Und mit vielen Hochs und vielen Tiefs. Und das ist auch wieder ein Punkt mehr, den ich gerne weitergeben möchte.
Du bist super. Gib einfach nur die Punkte weiter. Let's go. Gibt
immer Hochs und Tiefs. Und das Wichtigste ist dabei, die Hochs mitzunehmen und aus den Tiefs zu lernen.
Ja.
Das heißt, ein Rückschlag erlebt jeder mal,
ja,
sei es in der Ausbildung oder mal beim Fliegen, egal mit was. Aber das muss man mitnehmen und sich Lehren daraus ziehen, es in Zukunft besser zu machen, zu ändern. Und das Wichtige dabei ist, nicht auf dem Alten sitzen zu bleiben.
Ja, genau.
Sondern das.
Aus den Fehlern. Also der einzige Fehler, den du nicht machen sollst, ist sozusagen, sagen wir so, nicht aus den Fehlern zu lernen.
Ja, genau.
Oder das ist das, was ich ihm sage. Also klar, du wirst Fehler machen und wir machen wahrscheinlich hin und zurück immer noch Fehler. Aber danach so, dass du Feedback und sagen, okay, jetzt habe ich den Fehler gemacht, ich versuche es einfach nächstes Mal besser zu machen und nicht einfach so sagen, ja, ich habe den Fehler gemacht, okay, who cares. Ja, genau. Mit dem Mindset darf man in unseren Beruf sowieso nicht reingehen.
Genau.
Denke ich jetzt mal und eben sage ich immer, den einzigen Fehler, den du nicht machen kannst, ist den einfach nicht aus deinen Fehlern zu lernen.
Genau.
Ja.
Genau. Und das war für mich so ein bisschen der Grundsatz in der Ausbildung.
Und darf ich noch unterscheiden, ja, sorry, dass ich da unterbreche. Und das Zweite ist einfach, geh niemals mit deinem Mindset hin, dass du keine Fehler machen wirst.
Ja.
Das musste ich so lernen.
Das blockiert dich.
Ey, das musste ich so lernen und auch jetzt noch auf der Linie muss ich mich jedes Mal so Ding sagen, ja, was ist denn, letztens hat mich, glaube ich, jemand gefragt, ja, was ist denn für dich ein perfekter Flug? Ich sage, ja, ein perfekter Flug ist, wenn ich keine Fehler mache. Und dann denke ich mir so, hey, das ist ja gar nicht möglich. Ja. Das ist gar nicht möglich. Ja. Du kannst noch so den Tom Cruise sein auf Top Gun. Ja, ich sag's ja, aber Fehler zu machen, es gehört einfach dazu, klar. Ja. Es gibt Fehler, die gehen nicht. Also das ist natürlich, und die sollst du vermeiden. Oder ich meine, soll alles, was safety relevant ist. Aber solange immer noch so Fehler ist, wo du wirklich noch draus lernen kannst,
also
geh nie mit dem Mindset, hey, ich mach den Fehler nie. Also dann wirst du dann machst du dich selber kaputt, denke ich. Was du drüber denkst, aber...
Genau dasselbe. Also man ist nicht unfehlbar und Fehler passieren überall.
Ja.
Die auch wenn es nur im kleinen Sinn, im kleinen Rahmen, bei der Clearance ein falsches Call sein. Aber eben, solange die Fehler klein sind und man sie bemerkt und darum auch zu zweit im Cockpit ist, dass man eine Auffanglinie hat, mit dem Kollegen nebenan.
Ja, klar, auf jeden Fall. Das führt sich immer zu zweit.
Das Wichtigste.
Ja.
Und dass man sich danach dann auch nicht zu sehr an diesem Fehler, an diesen Fehlern, die man gemacht hat, zu sehr daran ärgert.
Ja.
Und wirklich auch die dann auch mal, wieder zur Seite nimmt und sagt, gut, nach vorne schauen, weiter geht's.
Ja, das ist ja so, aber letztens ist mir zum Beispiel passiert, wir sind, glaubst du, auf Zürich angeflogen und ich war Monitoring, oder? Kapitän war am Fliegen und ich so, okay, und dann, ich weiß nicht, ob ihr das macht, aber zum Beispiel, wenn ich jetzt anhören, Contact Final 25330, du es immer vorselektioniert, damit es nachher nur mal wechseln kann. Ja. Ey, was ist so Fehler, wo du denkst, du Double, aber weißt du, aber das passiert auch.
Ja.
Oder dann tue ich es vorselektionieren, aber irgendwie hat etwas in meinem Kopf gesagt, ich muss jetzt eintippen.
Schon den Flipflop machen.
Ja, genau. Ja. Und dann habe ich den irgendwie gedrückt und dann war man, denke ich so, hä? Warum habe ich das jetzt gemacht? Ja. Und dann immer nur, oh, welche Arrival-Frequenz waren wir? Ah, die anderen. Oh, ey, dann ich so zum nächsten Captain, ey, sorry, gell, tut mir leid. Also kein Stress, alles gut. Aber da denkst du mir so, genau, solche Sachen passieren die einfach, egal. Ich glaube, auch so Kapitänele, wo da auch so Slips passieren sind, aber das gehört doch dazu.
Ja. Und ich denke, ein Pilot, der sagt, mir passiert sowas nie oder so etwas ist mir noch nie passiert, habe ich das Gefühl, die sind meistens ein bisschen am Lügen.
Ja, sowieso.
Das passiert jedem.
Ja.
Immer. Also das passiert jedem mindestens einmal.
Ja, auf Fall. Oder irgendwie auch irgendwas am Funk zu sagen. Also du willst mit irgendjemandem reden und du drückst am Funk. Ist mir auch schon passiert. Dann denkst du so, was machst du, Mann?
Ja. Das war ein gutes Beispiel. Also wenn du jetzt das hörst, sei mir nicht böse, wenn ich diese Story jetzt bringe. Aber ich war mit einem guten Kollegen von mir, war ich auf dem Flughafen Zürich mit den beiden Cessnas während der Corona-Zeit.
Ja.
Haben wir da ein Formation Landing auf der 14 gemacht.
Ah, geil.
Und haben da Fotos gemacht mit der Edelweiß zusammen. Und sind danach über die 28 wieder Formation rausgeflogen. Und das war so ein bisschen ein typischer Confirmation Bias. Das heißt, der Tower hat uns gesagt, clear for takeoff 28, after departure right turn. Und standardmäßig, weil laut VFR,
links noch.
Und wir sind da in Formation gegangen, er war links vorne, ich war rechts hinten. Und nach dem Departure ist er links weg. Er hat es aber noch bestätigt.
Ja.
Solche Confirmation Bias, die passieren jedem. Das passiert jedem irgendwann mal in seiner Aviatik-Geschichte.
Ja. Und eben, das Wichtigste ist einfach, dass klar regst dich im Moment auf und ich habe mich aufgeregt, wo irgendwie die Frequenz aufgehört. Aber danach sag, okay, gut, nächstes Mal nochmal drauf schauen. Wenn ich die Frequenz vorselektioniere, einfach nicht gerade flippen.
Genau.
Nicht gerade einfach wechseln. Sorry, wir sind immer noch bei dir. Aber macht mega Spaß mit dir. Let's go.
Super. Ja, ich habe danach, also ich war mir bei der Ausbildung.
Mhm.
Ich war ja von Anfang an, war ich reiner Edelweiß-Schüler. Das heißt, ich habe meine Bewerbung nicht, wie viele andere, als Doppelbewerbung eingereicht, Swiss Edelweiß, sondern ich habe mich von Anfang an eigentlich nur für Edelweiß entschieden, weil ich hatte im Vorfeld hatte ich einen guten Kontakt zu einem Kapitän von Edelweiß, der auch bei der Luftwaffe auf dem Super Puma fliegt. Und der hat mich da während meinem Einsatz im Kosovo hat er mir da jeden Abend, als wir da zusammengesessen sind und zusammen gegessen haben, hat er mich immer wieder gefragt, ja, wie wär's mit dem Pilot?
Er
hat ein bisschen Werbung gemacht und hat gesagt, du würdest genau zu Edelweiß passen. Mhm. Also ein bisschen klein, familiär.
Mhm.
Damals war die Edelweiß wirklich noch kleiner und familiär ist sie auch jetzt noch, aber sie war wirklich so eine kleine.
Jetzt kannst du nur zwei Langstrecken fliegen, jetzt habt ihr sechs.
Ja, genau.
Das ist krass. Ja.
Also es ist mega gewachsen, aber ich habe mir schon von Anfang an gesagt, das ist wirklich die Gesellschaft, wo ich mich eigentlich zu 100% identifizieren kann. Mhm. Und dann war ich reiner Edelweißbewerber und war dann auch während der Ausbildung, war ich zusammen mit einem Klassenkollegen, waren wir von unserer Klasse, von 19 Schülern, waren wir eigentlich von Anfang an die einzigen zwei Edelweiß.
Ach echt? Ah, krass, okay, ja.
Aber es haben sich dann nach Abschluss der Ausbildung haben sich dann noch ein paar umentschieden und haben gesagt, sie kommen auch zu Edelweiß. Und wir waren da wirklich ein gutes Team dort in der Ausbildung, haben uns gegenseitig geholfen, uns gestützt. Und das war wirklich wichtig.
Nice.
Ja,
18, mega viel.
Ja, 19.
Ah, 19, mega viel. Mega viel Leute, ja.
Es war bunt durchmischt. Wir hatten ein paar aus Deutschland, ein Österreicher und wir von der Schweiz. Aber wir hatten immer einen guten Klassenzusammenhalt.
Sehr gut, das ist wichtig,
Das war wirklich cool. Und ist auch immer wieder cool, wenn du Leute im Ops siehst, mit denen du die Ausbildung gemacht hast.
Mhm.
Da weißt du ganz genau, da wird mindestens noch 5 Minuten gequatscht. Hey, wie geht's? Wo bist du dran?
Mhm.
Wie sieht's aus? Ball auf der Langstrecke oder wie gefällt's dir auf der Langstrecke? Und das ist wirklich eben, die Community wächst durch das immer mehr und ich finde es cool, weil man hat dann wirklich Kontakte in alle Bereiche.
Ja, das ist also die Fliegerei in der Schweiz, so im Dorf, also du kennst auch wirklich, wenn du in Obst reinlaufst, du kennst Minimum, in laufst 2 Meter, kennst du jemanden.
Ja.
Oder so, so. Das ist auch mega cool. Was läuft und so. Cool, ja. Ey, wo nicht geht, ich gehe jetzt gerade nach Brüssel oder so. Ah, cool, nice, okay, gut. Hey, mach's gut, ciao, mach's gut. Ja. Finde ich mega geil.
Das ist wirklich cool.
Ja.
Und auch zum Beispiel an den Airshows.
Ja.
Das finde ich immer cool. Primär gehe ich an die Airshows, zum Beispiel auch Ziegermiet oder bei uns in Sitterdorf, das Flugfest. Ist prima natürlich die Fliegerei der Fokus, aber für mich ist auch immer wichtig so ein bisschen das Networking, mit den Leuten sprechen und so ein bisschen den Horizont erweitern und
vor allem das ist so ein Freundeskreis. Wir Piloten reden echt gerne.
Ja. Und vor allem, wenn man da noch fachsimpeln kann über die Aviatik.
Das hat meine Frau mal letztens gesagt. Ich sage, es ist schlimm, wie ihr einfach so Piloten an einen Tisch hocken könnt und einfach stundenlang übers Fliegen reden kann. Und das wird einfach nicht lange. Das ist schon eine Krankheit, wo wir haben. Aber das ist geil. Also,
ich find's sehr cool. Ja, wir haben bei uns tatsächlich auch so eine kleine, wir nennen es, unter uns Kollegen nennen wir uns den Pizza-Chat.
Ja.
Und wir treffen uns, wenn es geht, wenn alle von unseren Kollegen mal im Lande sind, treffen wir uns im Schnitt so 2 bis 3 Mal im Monat.
Ja. Geil.
Entweder bei uns zu Hause oder bei einem anderen Kollegen zu Hause. Und da wird wirklich gefachsimpelt, weil eben das ein Kollege von mir dabei, der Fluglehrer ist im Speck, der fliegt mit mir zusammen bei Edelweiß, ist auch der Fluglehrer von meiner Partnerin.
Ja.
Dann ist meine Partnerin auch immer dabei.
Cool.
Ist noch ein Kollege dabei, der fliegt auf dem Privatjet. Und es sind im Schnitt so immer noch so 2, 3 Kollegen dabei, die jetzt gerade im Abschluss von der Ausbildung sind.
Cool.
Und das ist sehr wichtig, weil da kannst du dich austauschen, du kannst Wissen austauschen, du kannst
Informationen austauschen. Das ist ja das, was ich mit auch ein bisschen aus mit dem Podcast will. Also Wissen weitergeben, Wissen fachsimpeln oder so. Ich meine, ich lerne jedes Mal, wenn ich, egal ob ein Pepe-Schüler, ein pensionierter Kapitän hat ja auch schon mal oder ein Privatjet oder so. Davon lerne ich immer.
Ja, definitiv. Und wichtig dabei ist auch, dass man auch offen ist, um die Kontakte weiterzugeben.
Ja.
Zu sagen, hey, wenn du etwas brauchst, wenn du Informationen brauchst oder Hilfe brauchst, dann melde dich. Und das ist bei mir auch der Grund. Ich habe damals so ein kleiner Seitenausflug. Ich habe damals so ein bisschen mit Social Media habe ich nicht viel draus gemacht und dann habe ich irgendwann dann mal als Spätzünder habe ich gesagt, ja komm, jetzt versuche ich mal das mit dem Instagram.
Mhm.
Und dann
dieses Instagram.
Unkennige Zeugen. Da habe ich gesagt, na komm, ich probiere es mal. Und dann habe ich gemerkt, wie die Leute Freude haben, wenn ich so ein bisschen Stories poste von meinen Flügen.
Mhm.
Und das ist für mich so ein bisschen eine Genugtuung. Wenn die Leute mir schreiben, mega cool, die Fotos aus dem Flieger oder wie du Einblick gibst in deine Arbeitswelt. Und das ist für mich das Wichtigste, den Leuten so ein bisschen zu zeigen, dass es nicht einfach nur, viele sagen so, ja, Chauffeur der Lüfte, aber es gibt halt viele Leute, für die ist das ein Traumberuf.
Jawohl.
Und mein Ziel ist es, diesen Leuten möglichst den Traumberuf vor Augen zu behalten.
Nice.
Dass sie sich sagen, hey, ich will das und ich schaffe das, dass sie nicht plötzlich sagen, ja, ich schaffe es ja doch nicht.
Also ja, das
ist das Wichtigste.
Sag, ey, wenn du einen Traum hast, er verwirkt sich nicht von selber.
Ja.
Er verwirkt dich wirklich nicht von selber. Das ist einfach go for it.
Ja.
Und er wird sie nicht verwirklichen, indem du nichts tust.
Ja. Und das ist ein bisschen das Wichtigste. Ein bisschen sage ich jetzt mal, warum ich jetzt eigentlich auf Instagram so ein bisschen aktiver geworden bin.
Folgt dem Echo Fox dort.
Genau. Das ist ein bisschen, weil ich find's cool, wenn mich da junge Leute anschreiben, hey, ich habe den Traum, Pilot zu werden, was muss ich machen, wie muss ich vorgehen?
Nice.
Und das
ist
für mich immer cool, wenn ich den Leuten so ein bisschen helfen kann, dass sie so ein bisschen die ersten
Anlagen haben. Und das tut auch gut irgendwie auch wieder. Ja. Also wenn mir auch mehr Leute schreiben, hey, die Podcasts waren mega motiviert, auch so auch einmal mit der PPL anzufangen und so weiter. Und das tut mir gut, indem sie sagen, hey, weißt du, es hat doch etwas Sinn, das, was ich gerade mache. Oder du auch mit deinem Instagram. Oder das,
definitiv.
Und das ist wirklich für mich eine Bezahlung. Manche Leute, wieso verdienst du kein Geld mit dem Podcast? Nein, ich will das nicht. Also ich sage jetzt nicht, nein, wenn ich Geld verdiene, aber ich sage einfach, ich mach das primär, damit Leute von von meinen Gästen lernen, damit ich auch lerne und sie motiviert und inspiriert werden, genau, einfach noch bessere Pilote zu werden oder irgendwie eine Situation, keine Ahnung, oh, der hat jetzt im Podcast gesagt, ja, ey, da, ah, cool, stimmt, oder? Weißt du, ja, einfach, dass sie lernen und dass sie inspiriert bleiben und dass sie einfach, ja, weiterkommen oder dass sie einfach einen Step nach vorne kommen. Das ist schon auch ein bisschen auch ein Ziel von dem, was ich da mache. Und mega cool, ey, dass das auch so da ist.
Das ist auch so ein bisschen meine
Meinung. Aber jetzt sind wir fachsinnig, müssen wir weiter in deiner Story, weil wir sind immer noch latt. Genau. Spring mal vor, Type Rating, Edelweiss, let's go.
Genau, also ich habe dann mit meinem Klassenkollegen zusammen, habe ich dann den CCQ bestritten, ja, auf dem 320. Es war auch eine sehr intensive Zeit. Wir hatten da wirklich zum Teil 3-4 Sessions hintereinander, mitten in der Nacht.
Ja.
Das war so ein bisschen,
boah, saß
ein bisschen das erste Mal so ein bisschen die Airline-Luft schnuppern.
Ja.
Wo du musst auch in der Nacht, nachts um 4 musst du einen Engine-Failure musst du bearbeiten, ja, können, mit deinen Memory-Items und mit dem sauberen Ablauf,
ja,
der von dir verlangt werden, ja, wird, laut SOP. Und das war für mich so die Zeit, wo ich gedacht habe, gut, jetzt bin ich wirklich so ein bisschen, jetzt bin ich drin. Das, mhm, das ist wirklich cool. Und das war eine strenge Zeit. Mhm. Aber ich hatte jedes Mal Freude, wenn ich einen Simulator verstehen konnte.
Auch jedes Mal. Und auch wenn ich auch um 1 in der Nacht, ja, gestartet, ich habe mich jedes, ja, Mal wie so ein kleines Ding gefreut.
War, ja, immer mega cool. Und, ja, dann war dann wirklich das Highlight, war dann wirklich das Landetraining. Auf dem 320, da sind wir dann am Morgen nach Epinal geflogen.
Epinal.
Genau. Dann durfte dann jeder von uns mal so ein paar Landungen,
ja,
machen. Und das war auch wieder einer von diesen Schlüsselmomenten, den ich auch nie vergessen werde. Und dann ging es dann kurzerhand drauf, auf das Landetraining ging es dann mit dem ersten
Drehbuch-Landing-Club
nach Lanzarote.
Nach Lanzarote, gerade um 4,5 Stunden Flug.
Genau, ja, direkt so einen typischen Edelweiß-Kurzstreckenflug.
Kurzstrecken, das ist für mich schon Langstrecke, ja, wenn ich 4,5 Stunden fliege, ja, genau, wenn du was denkst, what?
Bei uns ist das so ein bisschen Standard.
Ja, genau, ja.
Das handumkehrt ist dann für uns und Stuttgart ist für uns dann Stress pur.
Ja, ey, ein Kollege von mir, der hat jetzt bei euch angefangen, der hat seinen allerersten Flug nach Luxemburg.
Uff.
Und da denke ich mir so, what? Nicht mal ich hatte das.
Das ist für uns Stress.
Ja, ja,
wir sind uns gewöhnt, um wirklich sich auch ein bisschen Zeit zu nehmen,
yeah, im Flieger.
Aber auf der Kurzstrecke haben wir wirklich, wir haben ein cooles Netz.
Ja, echt, ihr habt echt ein cooles Netz, ja.
Das merkt man wirklich, also da war ein Ostersonntag, wo ich da meinen ersten Flug hatte. Ich hatte den Tunnelblick, wie ich ihn vorher, glaube ich, noch nie hatte.
Ja.
Weil, ja, das war für mich der Moment, wow, jetzt geht's wirklich los, jetzt habe ich wirklich Passagiere hinten drin, ja, und ja, aber das war meine super Lifus-Zeit. Ich hatte wirklich super Kapitäne, ja, auch super Observer, die mich, ja, da super unterstützt haben, mir mega viele Tipps mitgegeben haben auf dem Weg. Mhm. Ich habe mir da über die ganze Lifus-Zeit und auch dann noch darüber hinaus, habe ich mir so ein bisschen alle meine wichtigen Notizen in ein Buch geschrieben. Mhm. Das habe ich jetzt immer noch. Das sind über 200 Seiten mit Handnotizen.
Krass.
Und das war für mich immer noch wieder wichtig, so ein bisschen wie so Memory Hooks, um da wieder mal nachzuschauen, was habe ich da genau gemacht, was gibt's für Tipps. Und das ist immer wichtig, wenn man sich solche Sachen aufschreibt.
Ja.
Natürlich immer in wie soll ich sagen, im Einklang mit den SOPs.
Ja, klar. Ja, ja.
SOPs Master, aber die Handnotizen sind immer so ein bisschen nur so ein bisschen.
Das habe ich jetzt auch angefangen. Ja. Also, ich weiß nicht, ich habe sie nicht in der Landing, ich bin einfach nicht da, mein Kopf hat da nicht dafür gereicht, sozusagen, mhm, aber jetzt habe ich zum Beispiel jetzt angefangen, tatsächlich mit dem neuen iOS-Update, wo du so eine App hast, Journal.
Ah ja, ja, genau.
Und dann habe ich gesagt, ja, hey, was kann ich jetzt machen? Und dann habe ich jetzt angefangen, jeden Flug von mir jeden Flugtag.
Ja.
So, sowieso debriefen für mich selber und, ja, to improve oder was gut gegangen ist und, ja, was. Das ist auch sehr zu empfehlen, Leute. Also, wenn ihr das habt, das hilft mir zum Beispiel, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, Erik, aber zum Beispiel, es tauchen immer wieder Problemchen, einfach Sachen, wo du denkst, hä, wieso kommt das jetzt, oder? Warum denke ich so, oder zum Beispiel? Oder zum Beispiel, also ein typisches Beispiel ist, ich hatte mal eine Zeit lang, hatte ich Mühe mit dem Lookout bei der Landung, oder zum Beispiel, dass wenn du bei 50 Fuß oder hinterschaust und so, und irgendwie hat mein Gehirn, Spatzenhirn gesagt, nein, mach das nicht. Mhm. Und dann seitdem ich das mache, aufschreiben, okay, das muss machen, und dann seitdem funktioniert es wieder,
ja,
wieder mega gut, oder?
Ja.
und dann kannst du es wieder, also das ist jetzt mein Weg, jeder hat einen anderen Weg, oder?
Aber wenn man sich immer wieder ein bisschen vor Augen führt und vor allem auch dann, ich brauche jetzt zum Beispiel für mich persönlich die Handnotizen immer so ein bisschen im Vorfeld von einem Sinncheck. Da gehe ich einfach mein Handbuch mal kurz durch und schaue mir da so ein bisschen die Punkte an, die ich mir auch markiert habe, so ein bisschen mit wichtigen Tipps und Tricks und auch so ein bisschen Fehler, dass ich vielleicht mal eingeschlichen hat. Um mir selber wieder zu sagen, auf diese Sachen gebe ich jetzt ein bisschen einen speziellen Fokus.
Ja.
Und ich denke, das ist sehr wichtig, dass man sich da nicht zu sehr auf ein einzelnes Detail jetzt verbeißt, aber immer so ein bisschen wieder die Tipps so ein bisschen wieder vor Augen führt, weil ich meine, die Memory Items, die vertiefst du dir ja auch immer wieder mal ein bisschen, weil du lernst sie nicht einmal und dann schaust du es ein Jahr lang nicht mehr an, sondern die guckst du ja auch immer wieder ein bisschen an, um sie dir wieder zu vertiefen.
Ja, das ist so.
Und genauso mache ich es auch mit den Notizen.
Geilster Platz A320 bei euch?
Coolster Platz? Ich würde mal sagen, von der Szenerie her und vom Eindruck her ist einer der coolsten, den wir anfliegen, ist, würde ich jetzt mal sagen, Funchal.
Ah.
Mach mal den.
Ist Cristiano Ronaldo International Airport.
Cristiano Ronaldo.
Süß!
Das ist leider, ist nur ein Captain's Only Landeplatz.
Also bei mir London City ist mein Lieblingsplatz, aber das ist genau.
Auch genau selber, aber ist einfach vom Schwierigkeitsgrad her ist der, du bist genauso gut auch im Cockpit und du musst genauso gut auch deine Sachen mit einbringen als Co-Pilot. Und ich finde einfach die Szenerie und der Flugplatz an sich finde ich sehr interessant, sehr cool.
Sehr cooler Anflug, ey. Ja. Und vor allem auch wettertechnisch nicht so ohne.
Sehr, sehr tricky, also von beiden Seiten. Von Norden her, also so ein bisschen eine Schlucht, die sich da im Short Final öffnet und da hast du immer so ein bisschen Crosswind. Oder von der Südseite her auch, also so die schönen Rollwinde, die über die Berge kommen. Das ist definitiv einer der cooleren Plätze, die wir anfielen. Aber so ein bisschen mein persönlicher Favorit, wo auch wir als Co-Piloten anfliegen können, würde ich jetzt mal sagen, so ein bisschen die ganzen Griecheninseln. Also sei es Mykonos. Mykonos dürfen wir jetzt leider auch nicht mehr selber anfliegen. Dürfen wir am Anfang noch.
Ah, echt? Okay.
Ja.
Oder haben sie Risk Assessment gemacht und dann haben sie...
Genau, weil dort hast du auch wirklich auch mit den Winden hast du zum Teil auch ein bisschen zu kämpfen.
Ja.
Aber zum Beispiel auch auf Santorini.
Oh,
auch ein sehr, sehr interessanter Platz mit der Narrow Runway mit 30 Metern. Und das sind alles solche Plätze, da musst du sauber dich vorbereiten, auch im Vorfeld vom Flug. Du musst ein sauberes Briefing machen, du musst dir im Klaren sein, wenn du mal das Visual zur Piste verlierst, was musst du machen, was sind die Procedures. Das ist auf der Kurzstrecke bei uns wirklich operationell so ein bisschen das, was wirklich interessant ist. So die ganzen Plätze, die wir anfliegen, die zum Teil auch zur heutigen Zeit immer nur noch einen VOR-Anflug haben und nicht mehr, wo du genau weißt, das Wetter muss stimmen, die Bedingungen müssen alle stimmen und was dann bei uns auch wirklich cool ist, wir leben die Philosophie, wenn du die Möglichkeit hast, wenn es safe ist, wenn du den Platz kennst, einen Visual Approach zu machen. Das ist wirklich bei uns, das ist auch so eine Grundphilosophie, die gelebt wird. Lerne den Flieger von Anfang an eigentlich mit deinem, wie sagt man so schön, mit deinem Hintern zu fliegen.
Mit dem Fiddly.
Genau, mit dem Fiddly zu fliegen.
Ja.
Und das finde ich wirklich
cool.
Eine coole Philosophie bei der Edelweiss, dass sie einem auch die Chance geben und sagen, hey, wenn du die Möglichkeit hast, wenn es die Situation zulässt, wenn du dein Risk und Assessment sauber gemacht hast, dann mach das. Dann mach einen Visual Approach. Lerne den Flieger so zu fliegen, dass du wirklich raw unterwegs bist. Und das
das ist mega cool, weil die Plätze lassen das eigentlich zu.
Ja.
Ich liebe Visual Approach. Mein allererster Visual Approach war in Malta. Und dann habe ich einen auf Kurs auch machen dürfen. Das war richtig geil.
Ja.
Aber leider eben, wir sind viel in Europa unterwegs, lassen es natürlich nicht zu. Oder dann musst halt, wenn große Plätze aufliegt, Frankfurt oder, obwohl in Frankfurt gibt es auch einen geilen. Der Swingover.
Ja.
Deswegen war das auch Clear Visual Approach, obwohl es eigentlich kein Visual Approach ist, aber ich einfach denke, aber das ist cool. Aber ja, das wär etwas, wo halt wirklich viel mehr machen würde, wenn wir es dürfen. Also von ich glaube, wir würden es auch machen, aber die Airports lassen es einfach nicht zu, sozusagen,
genau.
oder?
Ja, genau.
Also natürlich griechische Inseln und so, dann let's go. Machen wir natürlich einen Visual Approach. Ja.
Auch Ägypten, auch in Ägypten, klar. Das ist bei uns eigentlich so ein bisschen der Standardplatz, wo man die Visual Approaches auch gut üben kann.
Ja.
Das Wetter ist zu 99% immer gut.
Ja.
Du hast einfach ein bisschen Wind, aber meistens auf die Nase.
Ja.
Aber dort ist das wirklich so ein bisschen der Platz, wo man da wirklich die Visual Approaches üben kann mit dem sauberen Berechnen vom Höhenabbau, Speedabbau, Konfiguration setzen. Und das ist wirklich cool, wenn du da wirklich auch so in der Line-Intro oder dann am Anfang mal so ein paar Flüge nach Ägypten gemacht hast, dann fühlt man sich mit jedem Visual Approach immer so ein bisschen mehr sattelfest und sicherer. Und man lernt dann das Gerät so zu fliegen, wie wenn es ein Fahrrad wäre.
Nice.
Und das ist dann wirklich cool.
So geil. Richtig geil.
Das gibt dann wirklich auch das Vertrauen und die Confidence in den Flieger. Und das Coole ist dann eben so ein bisschen der Aufbau, wenn man dann auf die Langstrecke kommt, auf den 340er, dann kann man, ich sage jetzt mal, mindestens 90% von dem kann man mitnehmen.
Ja, auf jeden Fall.
Der ganzen Erfahrung, weil ich weiß noch, mein erster Langstreckenflug mit dem 340er war nach Kapstadt. Cape Town, das war genauso vor einem Jahr.
Du bist jetzt dann ja auf der Langstrecke.
Genau.
Okay, krass.
Weil
okay.
Corona hat mich dann in die Warteschlaufe geschickt. Aber der erste Flug war Kapstadt und der Kapitän hat gesagt, ja, bestes Wetter, go for a visual. Gleich als erster Flug auf dem 340er und
noch in der Lifus 340.
Aber wenn man da wirklich aus dem FF so ein bisschen greifen kann, es ist unterm Strich ein großer 320er, schwerer, ein bisschen andere, ein bisschen andere Dimensionen. Aber wenn man da wirklich sich auch wirklich sauber mit dem ganzen Know-how an die Sache heranwagt, dann ist es überhaupt keine Hexerei.
So gut.
Das war dann wirklich auch in der Lifus, konnte ich dann wirklich auch noch auf anderen Plätzen konnte ich da Visuals machen. Und das war dann wirklich rein aus operationeller Sicht, kommen dann halt für die Langstrecke noch viel, viel andere Details dazu.
Ja.
Aber sonst ist es mehr oder weniger dasselbe.
So geil.
Das ist cool und das ist eben bei uns. Das war damals für mich auch ein wichtiger Punkt, wieso ich mich auch für die Edelweiß entschieden habe, wegen dem Mixed Fleet fliegen.
Ja, Mixed Fleet, dass du beides machen kannst, also kurz und Langstrecke fliegen kannst. Ja, genau.
Weil wir sind da eigentlich in ganz Europa. Ich glaube, die Condor fliegt auch noch
Mixed Fleet.
Aber sonst gibt es leider nicht mehr viele Gesellschaften. Die Swiss hatte es früher. Aber
jetzt haben sie es gewechselt, wegen der Größe. Irgendwann mal die Planung schaut, glaube ich, auch nicht so.
Ja, das Problem wurde mir mal gesagt, wegen den Configuration Deviations. Das heißt, wenn du viele 320er hast, neue und alte, dann haben die untereinander schon viele Unterschiede.
Ja.
Und wenn du dann noch einen Langstreckenflieger dazu hast, dann ist es einfach von der Vielfalt her, von den Fliegern her, was die einzelnen Unterschiede untereinander angeht, ist einfach dann irgendwann zu viel.
Ja, ich meine auch, also damals 319, aber 319, 320, 321, 330, 340, wow. Das ist
eine Riesenfülle.
Ich merke das jetzt schon, ich meine, jetzt haben wir, 190 E2, 195 E2 und 190 E1 sozusagen. Also schon drei Kumpf. Du musst jedes Mal so nachdenken, okay, heute fliege ich E1, andere Gewichte, andere Performance, okay, dass ich das. Das gehört war wieder zu für mich, zum Pilotenberuf. So, ich meine, kannst du nicht einfach hocken und so, einfach zu der Vorbereitung gehört dazu, jetzt fliegen wir das. Okay, das heißt das und das und das und das. Oder?
Genau.
Ja.
Und das kann bei uns und wird bei uns zum Glück immer noch so gelebt. Das heißt, wir haben wirklich bei uns, haben wir die Procedures wirklich so aufgebaut, dass du auf dem 320er auch im Briefing, da gehst du die Configuration Deviation List durch und schaust nach, auf welchem Flieger du heute bist, was hast du für Installationen auf dem Flieger, die du auf dem anderen vielleicht nicht hast.
Ja.
Und so können wir zum Glück noch die Mixed-Fliegerei leben mit 320, 340.
Cool.
Und das macht sehr Spaß, weil du hast im Monatsplan hast du mal zwei Langstreckenflüge drin und vielleicht 3 bis 5 Kurzstreckenflüge.
Ja.
Und da hast du wirklich so eine Vielfalt, auch aus operationeller Hinsicht.
Ja.
Also in Europa fliegen, das ist für uns, wie sagt man auf Schweizerdeutsch, Gang wie Gang. Also man kennt die Plätze, man fühlt sich wohl, weil man kennt alles. Und auf der Langstrecke kommt dann zum Teil so ein bisschen das Neue dazu, was dann auch noch cool ist, weil es gibt neue Herausforderungen, wie zum Beispiel jetzt vor gut 2 Monaten, wo ich auf der dritten Rotation nach Bogota.
Yay, da waren wir fast gleichzeitig in Kolumbien, gell? Ja,
genau. Haben wir uns leider genau verpasst.
Ja, genau.
Aber das war für mich, ich habe mir den Flug extra gewünscht,
Cool.
weil ich gesagt habe, freue mich drauf, endlich ein neuer Flugplatz mit erschwerten Bedingungen, weil der Flugplatz...
Bogota ist, glaube ich, nicht so einfach mit der Höhe.
Genau,
ja.
Sehr hohe Density und das ist wirklich das Interessante an der Langstrecke, ja. Weil du hast da wirklich Gegebenheiten, auch mit einem schweren Flieger, der ja bekanntlich so ein bisschen schwach motorisiert ist.
Ja, geil. Dann, du findest das eigentlich sozusagen eben Kurzstrecke, das ist das eigentlich, was ja der Langstrecke so liebt, sozusagen, das eben nicht nur hin und her hoppen sozusagen, sondern jedes Mal irgendwie so eine andere Gegebenheit, oder wie gesagt, mit dem schweren Flieger und so weiter und so fort. Ja.
So das Operationelle dahinter. Das ist das, was interessant ist, weil du hast dann wirklich, die Fliegerei in Europa hat auch schon viele Spezialitäten, aber wenn man dann wirklich international fliegt, so Richtung Asien, Malediven oder Richtung Thailand, dann muss man sich wirklich auch im Vorfeld Gedanken machen drüber, weil es gibt da verschiedene Airspaces, wie zum Beispiel Pakistan und Indien, wo man im Vorfeld 10 Meilen oder 20 Minuten oder 10 Minuten vorher muss man aufrufen, um da eine Military Clearance einzuholen oder eine Air Defense Clearance. Und das sind so
Operationen. Air Defense ist so krass.
Air Defense Clearance, das klingt sehr wichtig, aber ist auch schon viel passiert, da hat man aufgerufen und hat niemand geantwortet. Nachts um 4, da waren die wahrscheinlich auch am Schlafen.
Ey, das ist eine gute Überleitung zu der Ask the Pilot Rubrik. Ja. Ich habe ja gestern auf Instagram ich habe mir geschrieben, Januar, die Folge kommt jetzt im März, oder wir haben jetzt gerade März, wenn die Folge reinkommt, habe ich eine Frage gestellt, und dann ist gerade gegenüber Clearance hat jemand eine Frage gestellt, wo ich mega interessant fand, und die lese ich dir gerade vor. Also ich hoffe, ihr habt die nicht geschnitten, oder?
Nee.
Okay. So, das ist von Levin. Der schreibt, hallo Juan, wäre spannend, mal etwas über NAT, HLA, Airspace zu hören mit Clearance etc.
NAT HLA.
NAT HLA.
Den High-Level Airspace. Gerade mal im Vorfeld, es sollte dazu vom FAA beziehungsweise von der EASA, sollte dazu bald mal eine Revision rauskommen, dass es im Vorfeld keine Clearance mehr braucht.
Ach so,
Sollte, also es wird so ein bisschen etwas gemunkelt, aber ich habe das schon von mehreren Seiten gehört, dass es in Zukunft nicht mehr mandatory sein sollte, angeblich, dass man da im Vorfeld eine Clearance einholen muss.
Ja.
Das heißt, bis jetzt ist es ja so, wenn man in den NAT HLA einfliegt, der fängt da bei Irland an und führt dann über den Atlantik bis zu Amerika.
Ja.
Und im Vorfeld zum Einfliegen von diesem NAT HLA muss man zwischen 90 und 30 Minuten vor Einfliegen muss man dann die Clearance haben.
Ja.
Auf dem Langstreckenflieger, auf dem 340er, haben wir das CPDLC.
Ja, der kann das.
Der kann das. der kann das tatsächlich.
Der kann das. Nein, Spaß.
Aber blöde wird es dann, wenn es dann nicht mehr geht, weil es INOP ist, weil dann, muss man dann zu 99% umkehren.
Ja.
Oder hat eine Voice Clearance einholen. Ja. Aber normalerweise muss man dann auch in die Bücher gehen, ob man überhaupt noch einfliegen kann.
Ja.
Aber im Vorfeld holen wir dann immer eine NAT Clearance.
Weil CPDLC.
Genau. Das ist eine einfache Maske auf dem CPDLC, wo man dann, also im MCDU, wo man dann einfach eingibt, auf welchem Flight Level, mit welcher Geschwindigkeit man einfliegen möchte und auch dann die gesamte Route halten möchte oder ob man noch einen Climb zwischendrin hat.
Ja.
Und dann schickt man die ab und irgendwann kommt dann die Antwort, dass die Clearance received ist und dass die in Bearbeitung ist. Und irgendwann kommt dann die Bestätigung mit den Waypoints.
Ja.
Und auch mit welcher Geschwindigkeit und welcher Höhe. Und diese Clearance ist wichtig, weil wenn man die nicht hat, dann ist die zweite Priorität ist Reverse-to-Voice-Procedure. Also dann wird einfach per Voice angefragt.
Ja.
Musste ich jetzt zum Glück nur einmal machen, weil dann sitzt man dann wirklich da und muss mit dem Kugelschreiber
die Punkte
jeden Punkt aufschreiben, also jede Koordinate.
Und die sind dann die, wo du auf Position Reports machst sozusagen.
Genau, also normalerweise liegen diese Punkte, also diese Koordinatenpunkte, liegen dann auch normalerweise genau auf den Boundaries. Also wo man dann zum Beispiel von Shenwick Richtung Gander geht oder Richtung Santa Maria oder New York, meistens liegen sie genau auf den Grenzpunkten.
Ja.
Und dann muss man dann, wenn man dann wirklich im NAT HLA fliegt, muss man dann zuerst noch eine Überprüfung machen, dass das Voice Procedure auch geht.
Mhm.
Also dann wird ein Voice Check gemacht.
Ja.
Genau.
Das ist nicht so, dass HF abgeschafft wird.
Ja, es wird gemunkelt, aber ich habe mal gehört, solange sie einfach noch kein richtiges Backup haben, müssen sie noch darauf zurückgreifen können. Mm. Einfach, dass wenn etwas wäre,
dass ja, man auch das als Backup ist natürlich, ja.
Schnell reagieren könnte und anfunken könnte. Mm. Aber das ist ein bisschen das, was im Natal eigentlich wichtig ist. Und für uns ist so ein bisschen die Herausforderung, wenn zum Beispiel eine Route-Reversion kommt. Das heißt, wenn man dann zum Teil, wenn man noch nicht eingeflogen ist oder auch schon eingeflogen ist, wenn dann eine Route-Reversion kommt.
Weil das heißt Reversion? Also was meinst du mit?
Das heißt, wenn man ein Rerouting bekommt. Ja. Das heißt, wenn man dann eine neue Route bekommt, dann muss man einfach die ganzen Punkte kontrollieren im Flieger und diese aber auch auf dem iPad, auf der Karte übertragen.
Ja.
Um einfach wirklich auch das ganze NAV-Backup zu haben. Mhm. Das ist eigentlich so ein bisschen die Herausforderung, wenn man da TALA fliegt.
Mhm, aber mega spannend.
Wir von der Edelweiss, wir fliegen mehr so ein bisschen Random Routes. Also es gibt ja zwei Routen. Es gibt die NAV-TALA Routes, das sind die Route A, B, C, D, F, G.
Die klassifiziert sind.
Und die werden meistens standardmäßig geflogen, zum Beispiel von der Swiss oder Delta oder United, die über den Atlantik fliegen, weil die fliegen Standardrouten. Ja. Chicago, New York, Chicago, Zürich oder New York, Zürich.
Ja, genau.
Und die sind Standard Routes. Aber wir von Edelweiss, wir fliegen zum Beispiel nach Punta Cana oder wir fliegen nach Cancun. Und das sind, sag ich jetzt mal, in den meisten Fällen sind es Random Routes.
Ja.
Das heißt,
das gibt's auch in deinem Fall.
Genau. Das heißt, die liegen dann nicht genau auf den Natala Routes, sondern das sind dann einfach andere Punkte.
Mhm.
Und da haben wir so ein bisschen, sag mal, zum Teil den Vor-, aber auch den Nachteil, weil auf den Natala Routes, da können sie viel besser koordinieren.
Mhm.
Und da haben sie wirklich ihre Standardabstände, Standardzeitabstände.
Also man sieht sich auf Flighter da, oder dass sie
die ganzen Perlenketten dann über den Atlantik gehen. Und wir auf der Random Route, zum Teil sind wir dann blockiert, weil genau ein anderer Flieger, zum Beispiel Richtung Karibik, fliegt genau noch eine Air Europa von Madrid aus, Richtung Cancun. Und wenn die dann mehr oder weniger genau die gleiche Random Route hat, dann wird es für uns dann schwierig.
Zum Crash steigen.
Genau.
Aber das sollte ja dann auch per CPLDLC, zum Beispiel Request Flight Level 340.
Genau.
Oder irgend sowas, also 380 oder irgend sowas.
Die Kommunikation für Flight Level Changes, für Speed Changes, läuft eigentlich in den allermeisten Fällen immer über CPLDLC.
Ist eigentlich schon geil.
Ja, ist wirklich super.
Ich liebe CPLDLC. Da gibt es Meinungen, das ist ein Ding, aber ich liebe das Teil. Ich finde es mega geil.
Ist wirklich super, weil es erspart einem so ein bisschen das ganze Voice und gerade mal so, wenn man wirklich im NAT ist, also oder auch einfach, wenn man im Oceanic ist, da wirklich mal eine Clearance einzuholen via Voice, das mit dem ganzen Rauschen im Hintergrund, das macht es sehr schwierig, um das zu verstehen. Also von dem her wirklich, das ist ein bisschen das, was wir das Wichtige im Natala.
Hey, Erik, jetzt kommen wir ja mal langsam zum Abschluss, weil wir quatschen da. Wir müssen nachher weiter, aber hey, so spannend. Würde ich sagen, geilster Anflug 340.
Für mich sehr, sehr eindrücklich, würde ich mal sagen, auf Denver.
Denver?
Denver, Colorado, Mile High City. Ja.
Das ist, glaube ich, die breiteste Piste, wie ist das?
Sie haben auf jeden Fall eine lange Piste, die ist, glaube ich, 4,8 Kilometer.
Ja, das ist, glaube ich, die längste Operational Piste irgendwas, oder?
Genau. Und brauchst du auch mit dem 340er?
Wirklich?
Gehst. Also das ist wirklich.
Wie hoch ist denn Denver?
Die Mile High City ist genau eine Meile hoch. Die Stadt.
Mile High City, geil. City.
Und der Anflug ist halt cool, weil die Anflüge sind auch visual. Das heißt, er nimmt dich auf einen Vektor, nimmt er dich rein und dann heißt es cleared visual. Und da musst du dich selber einteilen.
Geil!
Auf einen International Airport. Und das ist ja einer der hochfrequentiertesten Airports von Amerika.
Ja.
Und das
aber visual heißt ja auch selber Separation und so, gell?
Genau. Das heißt, du own separation. Du bist selber verantwortlich für die Einteilung. Aber es ist einfach eindrücklich, weil es läuft sehr viel auf dem Flugplatz. Also du fliegst da parallel an.
Ja.
Und unter dir ist eine Querpiste, wo sie starten und du hast im Hintergrund also die Rockies, du hast die Stadt und das ist für mich sehr eindrücklich. Ich finde es sehr ein cooler Flugplatz.
Geil, geil. Ja, richtige. Sie haben mal irgendwo dort landen, wäre sicher mega geil.
Ja.
Nice. Ey, Erik, ich danke dir vielmals. Wirklich mega, mega, mega coole Podcast-Folge mit dir gewesen.
Super.
Danke dir für deine Zeit. Es ist für mich nie selbstverständlich, dass Leute sich Zeit nehmen für mich, für meinen Podcast. Denkst du, Alter, genau.
Immer gerne.
Ey, und yes, Pusher, das war Push-Talk für diesen Monat, Woche, ich weiß doch auch nicht. Hey, bleibt gesund, bleibt stabil. Ey, wenn ihr Feedback habt, schreibt Erik auf Instagram EcoFoxtrot oder schreibt mir, ich leite es ihm weiter. Und eben, wie ihr sagt, liked den Podcast, tut es weiter, wenn es euch gefällt. Und immer, was wir gesagt haben, schreibt euch die Dinge auf, die Erik zum Beispiel gesagt haben. Er hat mir auch sehr viele gute Inputs gesagt, wo ich nachher beim Nachhören wird nachher reinmachen. Genau. Und yes, das letzte Wort hat Erik.
Macht's gut, bleibt dran und wir sehen uns im Cockpit.
Yes, also haut rein, ciao.
Ciao.
Take off this man, I'll get out of here.